Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, 5. Juli 2024. Andreas hat schon sein Wochenend-Outfit an und bereitet sich nach dieser Sendung auf schöne Entspannung vor. Gelle, Andreas?
Genau, guten Morgen, ja. Entspannung, ja, soweit es geht. Also wir haben gerade eine Glucke, die auf 8 Eiern sitzt und immer noch neue dazu klaubt oder sich hereinzieht. Und da muss man dann wirklich jeden Tag erstmal runtergreifen und die Eier wieder sortieren. Die sind ja mit einem kleinen Filzstift beschrieben, wann sie gelegt wurden, dass man weiß, wenn die Küken schlüpfen, überhaupt wann sie schlüpfen. Das dauert immer 21 Tage. Da hat man eine Menge zu tun und wenn die Glucke da so drauf sitzt, auf diesen ganzen Eiern, dann kriegt sie natürlich separates Futter nochmal von uns und so weiter. Das ist alles so Kleinkram, aber das macht doch eben halt auch Arbeit. Aber das macht man gerne. Zum Wetter. Wir haben wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint, blauer Himmel, relativ blau, also ein bisschen milchig ist er. Der See changiert, aber es ist ein warmer Sommertag. Aber ich habe gerade gehört, zur Beruhigung derjenigen, dass wir hier immer alles schön haben, wir erwarten jetzt 2 Tage lang Regen. Und ehrlich gesagt sind wir gar nicht böse drum, weil der Boden braucht es.
Ja, auch die Pflanzen, die in den Beeten draußen sind, brauchen es. Und das bedeutet, Andreas, dass du nicht so viel gießen musst am Wochenende.
Eben.
Ach ja, nee, wir teilen uns das hier ganz gerecht immer auf und nicht nur Andreas gießt. Ja, ihr Lieben, es gab eine Meldung, die wollte man erst gar nicht glauben. Wir haben am Mittwoch darüber gesprochen, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bei Herrn Zelensky in Kiew war, in einer Art Friedensmission, wie er selbst sagt, und flugs ging es dann weiter nach Moskau. Also Viktor Orban hat Wladimir Putin getroffen. Die ersten Videos gehen da auch rum. Man sieht eine freundlich, friedliche Atmosphäre und das ist auch das Ziel. Also Viktor Orban hat sich nun offenbar vorgenommen, als Friedensengel zu schlichten. Und natürlich im Westen Schnappatmung aller Orten. In Brüssel glaubt man es nicht. Da gehen wir gleich mal in die einzelnen Aussagen hinein. Aber Orbans Ziel ist ein Waffenstillstand. Und er möchte die Friedensgespräche vorantreiben. Das melden ungarische Nachrichtenagenturen, russische. Inzwischen ist die Meldung auch im deutschen Mainstream angekommen, aber doch sehr, sehr verhalten. Also das meldet man, glaube ich, nicht gerne.
Ja, das ist eigentlich das Unfassbare dabei. Als ich das vorhin gesehen habe in diesem kleinen Videoeinspieler, den du auf die Seite gestellt hattest, ich wurde damit auch überrascht. Und ich sah dann, wie Herr Orban dann reinkam in diesen Raum, von der anderen Seite Herr Putin. Man gab sich die Hand, es war eine sehr entspannte Atmosphäre und das gibt ein gutes Gefühl. Und was für mich auch spannend war, erstklassige Besetzung in diesem Gespräch. Herr Lavrov persönlich, der ja wirklich einer der ganz großen Außenminister ist, war persönlich in dem Raum anwesend, direkt daneben quasi gesessen. Und Herr Orban und Herr Putin haben dann nebeneinander gesessen, an einem kleinen Tischchen, ganz nah beieinander. Ich denke da an das Bild, wo Herr Putin mit dem Herrn Olaf Scholz zusammengesessen habe und die beiden ein Megafon brauchten, um sich zu unterhalten. So groß war der Tisch und so weit war sie auseinander. Also es war für mich wirklich ein großes Momentum, als ich das gesehen habe. Und ich habe vor dem Bildschirm alleine gesessen und habe ihm applaudiert. Hat keinen interessiert, aber ich habe mich gefreut darüber, dass endlich eine Ruhe reinkommen könnte. So dieser Funke der Hoffnung und auch diese hervorragende Struktur, dass Herr Orban erst zu Herrn Zelensky gegangen ist und dann jetzt eben halt zu Herrn Putin. Und das ist eben halt eine Augenhöhe und eine vernünftige Vorgehensweise, um überhaupt Menschen an den Tisch zu bekommen.
Ja, also was schreibt Herr Orban auf der Online-Plattform X? Man kann Frieden nicht von einem bequemen Sessel in Brüssel aus schaffen. Auch wenn die rotierende EU-Ratspräsidentschaft kein Mandat hat, im Namen der EU zu verhandeln, können wir uns nicht zurücklehnen und darauf warten, dass der Krieg auf wundersame Weise endet. Wir werden ein wichtiges Instrument sein, um die ersten Schritte in Richtung Frieden zu machen. Ja, er ist ja, Orban, seit wenigen Tagen EU-Ratspräsident. Er hat die Ratspräsidentschaft übernommen mit seinem Land Ungarn. Und Andreas, wir sprechen gleich mal darüber, was das eigentlich bedeutet. Denn wie gesagt, durch die Ratspräsidentschaft der EU hat er natürlich kein Mandat für solche Verhandlungen. Und Orban hat übrigens die Worte noch dazu gepostet oder einen Interviewausschnitt dazu gestellt, in dem er sich zu seinem erstmaligen Besuch in Kiew seit Kriegsbeginn vor über 2 Jahren äußert und zu seinem erklärten Anliegen eben, sich für den Frieden einzusetzen. Ich will mal ganz kurz über die Reaktionen noch sprechen, bevor wir, du kannst das mal ein bisschen erläutern, Andreas, was eigentlich der Unterschied ist zwischen der EU und dem Europäischen Rat. Ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen was dazulernen. Also auf jeden Fall gab es Reaktionen aus Polen von Ministerpräsident Donald Tusk. Der hat getwittert, die Gerüchte über ihren Besuch in Moskau, also im Vorfeld kam das, können nicht wahr sein, Ministerpräsident Viktor Orban. Oder doch? Also da ist man erstaunt. Dann hat sich der EU-Ratspräsident Charles Michel gemeldet und auch im Vorfeld, als es sich noch um Gerüchte, was diesen Besuch angeht, handelte, mahnte er, dass die rotierende EU-Ratspräsidentschaft, die eben Ungarn gerade innehat, kein Mandat habe, im Namen der EU gegen Russland zu verhandeln. Und wörtlich heißt es, er wird zitiert hier von der Epoch Times, der Europäische Rat ist sich darüber im Klaren, Russland ist der Aggressor, die Ukraine das Opfer. Diskussionen über die Ukraine können ohne die Ukraine nicht stattfinden. Nun hat er doch aber gerade vorher die Ukraine besucht, der Herr Orban.
Ja, natürlich hat er das und auch nicht im Namen der EU, zumal die EU ja formal juristisch eigentlich viel unwichtiger ist als der Europäische Rat, weil der Europäische Rat ja eine politische, echte Institution ist, während die EU eine Lobbyorganisation, eine NGO darstellt, die auf den Europäischen Rat Einfluss nimmt. Das ist ja erst einmal entscheidend. Und diese Geschichte, dass man dann heißt, nach dem Motto, Russland ist Aggressor und Ukraine ist das Opfer, das ist denn das, was gesagt werden muss, damit man erst einmal die Götter des Zorns milde stimmt, so ungefähr muss man das eininterpretieren. Jeder, der mitdenkt, weiß, dass natürlich hier viele Faktoren eine Rolle spielen, aber man muss dann diese Dinge eben runterbrechen. Ich finde es entscheidend erst einmal und vor allem auch spannend, dass man offenbar große Probleme im Rahmen der EU hat, der NGO nämlich, dass sich jemand für den Frieden einsetzt. Ich vermute mal, da schäumt die Rüstungsindustrie und sieht eventuelle Großaufträge da in einer Gefahr und die sind ihnen wichtiger als der Frieden und das Leben der Menschen offenbar.
Ja, könnte es auch sein, Andreas, dass auch die US-Wahlen damit zusammenhängen? Also, dass Joe Biden, der derzeitige Präsident, der ja nun gerade auf sich aufmerksam gemacht hatte bei dem Fernsehduell, was ja einige offenbar in großes Erstaunen gestürzt hat, die aber eigentlich täglich an seiner Seite sein müssten, dass das auch damit zusammenhängt, dass man jetzt nicht mit einem Frieden um die Ecke kommen kann, wenn doch USA sich so toll dafür eingesetzt haben, dass da Krieg geführt werden kann.
Naja, das sind die Machtspaltungen in den USA, die eine Rolle spielen. Man muss wissen, dass Herr Trump ein gutes Verhältnis zu Herrn Orban hat und ist sich bei Herrn Trump, sofern er das alles gut durchstehen wird, denn er geht ja einen sehr, sehr schweren Weg, den schwersten Weg, den man sich überhaupt vorstellen kann, aus meiner Sicht, wenn man eben halt diese Macht, diese gigantische Macht der finanziellen Interessen der Pharmaindustrie, der Rüstungsindustrie, der Flüchtlingsindustrie, also quasi dieser gesamte Mob dieses Sumpfes gegen sich hat. Und ich glaube, das spielt auch schon eine Rolle. Man darf eines nicht vergessen, der größte Teil der Weltenführer steht vermutlich hinter Herrn Orban, weil jeder auf der Welt sagt, Frieden ist das Allerwichtigste. Das, was wir jetzt erleben, ist ja das Schäumen ausschließlich aus der NATO-Brille betrachtet. Und das ist nur ein relativ kleiner Teil der gesamten Welt. Das dürfen wir nicht vergessen, also zumindest was die Menschheit anbelangt, die dadurch vertreten werden. Also wir werden das genau beobachten. Im Prinzip ist das eine gute Entwicklung und es kann sein, dass da auch der amerikanische Wahlkampf eine Rolle spielt. Aber die Demokraten, die fahren momentan eh gegen die Wand, die haben ganz andere Probleme. Und ich kann mir vorstellen, dass man diese Situation der Schwäche jetzt nutzt, auch im Interesse von Trump, denn der hat gesagt, er will den Krieg sowieso beenden.
Ja, also zum Glück gibt es ja solche Einzelhandlungsmandatsträger, die sagen, ich setze mich für den Frieden ein. Und das sind gute Signale für die Zukunft. Allerdings, sowas kommt nicht aus Deutschland. Der Kanzler hat sich auch geäußert, namens Olaf Scholz. Und der hat Viktor Orban abgesprochen, als EU-Vertreter zu Putin gereist zu sein. Und wörtlich wird er zitiert mit den Worten von der Bild, die das unter der Überschrift gestellt hat: Die EU ist stocksauer. Also Scholz, O-Ton: Viktor Orban reist als ungarischer Ministerpräsident zu Putin. Der Europäische Rat wird außenpolitisch von Charles Michel vertreten. Die Haltung der EU ist sehr klar: Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg. Die Ukraine kann sich auf unsere Unterstützung verlassen. Und auch die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, hat sich natürlich dazu geäußert. Sie schreibt: Beschwichtigungspolitik wird Putin nicht aufhalten. Nur Einigkeit und Entschlossenheit werden den Weg zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine ebnen. Was für Worte.
Ja, vor allem was für peinliche Reaktionen, die natürlich auch ein Abstraktionsvermögen dann absprechen. Das heißt, wir befinden uns hier wirklich in einer Affekthandlung der Debilität. Erstens ist Herr Orban gar nicht im Namen der EU aufgetreten, sondern im Namen des Europäischen Rates. Das ist ein großer Unterschied. Und dann dieses regelrechte Abkotzen, Entschuldigung, was hier gerade stattfindet, und wir verurteilen den russischen Angriffskrieg und da werden alle Parameter nochmal rausgeblasen, um auf gar keinen Fall eine Friedensstimmung aufkommen zu lassen. Also es geht darum, jetzt bei diesen Reaktionen eine Friedensstimmung mit aller Gewalt zu verhindern. Und dann diese Aussage von Frau von der Leyen: Beschwichtigungspolitik wird Putin nicht aufhalten. Das ist ja eine Aussage, nicht nach dem Motto, ich glaube nicht, dass es ihn aufhalten wird, sondern es wird ihn nicht aufhalten. Und daran erkennt man schon, wie hier die Leute eingeschweißt werden sollen. Alles ist auf Krieg gestellt. Der Krieg soll laufen. Die Maschinerie läuft. Die Profite sind bereits schon im Kopf zusammengezählt. Die Schmiergelder, die gelaufen sind durch die Politiker, das ist meine persönliche Mutmaßung, vermutlich auch. Die Leute haben sich schon ihre großen Autos und Yachten gekauft von den Geldern, die da irgendwo hin und her schieben, geschoben werden. All diese Dinge spielen hier offenbar eine Rolle und man hat plötzlich Angst, ich sage mal, die Pfründe, die einen da erwarten, zu verlieren. Ich kann das gar nicht anders mehr beurteilen.
Auch Herr Putin, der Kreml-Chef, hat sich geäußert und hat ebenfalls eine Waffenruhe ohne Vorbedingungen abgelehnt. Also der ist jetzt auch nicht mehr bereit, einfach nur so mit einer Carte Blanche einen Frieden schließen zu sollen, sondern er stellt Bedingungen. Wörtlich: Wir können nicht zulassen, dass der Feind diese Feuerpause nutzt, um seine Lage zu verbessern, sich zu bewaffnen, seine Armee mit Hilfe einer Zwangsmobilisierung aufzufrischen und bereit zu sein, den bewaffneten Konflikt fortzusetzen. Das hat er gesagt am Rande des Gipfels der für Sicherheitsfragen gegründeten Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit, die stattfindet in der Hauptstadt Kasachstans Astana. Also, und er sagt, die Waffen könnten erst dann schweigen, wenn die Ukraine unumkehrbare Schritte zur Deeskalation vornehme. Andreas, man kann auf jeden Fall sagen, bis zu einem Frieden wäre es schon noch ein ziemlich weiter Weg.
Natürlich ist das, aber ich kann diese Reaktion natürlich aus einem Grunde nachvollziehen. Herr Putin hat im Dezember 2021 ganz deutlich gesagt: Lasst uns jetzt in Friedensverhandlungen gehen mit wenigen Vorbedingungen. Die wurden einfach so weggewischt von USA, weil man gesagt hat, wir erkennen dieses Ganze überhaupt nicht an. Was Putin sagt, interessiert uns nicht. So deutlich ist das gemacht worden. Zweitens, dieser Krieg ist dann entstanden und das heißt in diese neue Phase gegangen im Februar 2022 mit Ankündigungen. Wir haben dann aber auch gesehen, dass durch die Minsker Vereinbarungen auch man gesagt hat, nach dem Motto, okay, wir wollen jetzt Sicherheitsgarantien für die Ostgebiete, und man hat die Gebiete oder diese Zeiten nur genutzt, um weiter aufzurüsten, um dann einen weiteren Krieg eben halt letztendlich eskalieren zu lassen. Putin hat jetzt natürlich auch seine Erfahrung und er sagt doch logischerweise, wenn keine Vorbedingungen geschaffen sind und wir dem Gegner, der momentan am Boden liegt, nämlich Ukraine, es ist furchtbar, wenn ich das so sage, das sind Menschen, die da eine Rolle spielen, ganz wichtig, aber dass dann diese Zeit genutzt wird, um dann wieder neue Waffen reinzubringen und den Krieg neu zu eskalieren, zu lassen, was noch mehr Tote bringen würde. Und es ist logisch, Putin hat eine bessere Verhandlungsposition und wenn der Westen das nicht einsieht, wird er weiter in dieser Form viele Menschenleben auch damit aufs Spiel setzen.
Die Epoch Times erwähnt noch Folgendes, was vielleicht auch von Interesse sein könnte. Man erinnert daran, dass eines der größten Lithiumvorkommen der Welt mit rund 500.000 Tonnen sich in der Ukraine befindet. Dies zählt zu den größten in Europa. Und dieses Vorkommen befindet sich in der Oblast Donetsk im Osten der Ukraine, in den seit 2022 von Russland eingenommenen Gebieten. Und vielleicht spannend, vor Ausbruch des Krieges 2021 hat sich die australische Firma European Lithium die Rechte für zwei große Lithium-Lagerstätten in Donetsk gesichert. Und im gleichen Jahr ging die Europäische Union eine strategische Rohstoffpartnerschaft mit der Ukraine ein, um sich einen Zugang dazu zu sichern. Und laut dem Ukrainian Geological Survey werden die Lithiumreserven der Ukraine mit einem Wert von 6,7 Milliarden Euro bewertet. Derzeit ruht die strategische Partnerschaft zur Ausbeutung dieser Vorkommen.
Ja, man muss sich darüber eines im Klaren sein, dass die Ukraine ein Recht hat, wo sie also eine Gesetzeslage, wo sie eindeutig sagen, dass sie ausländischen Investoren an ihre Rohstoffe oder auch Schwarzerde, das ist ja ein weiterer großer Bestand, den die Ukraine vorhält, nicht an Ausländer geben will. Das ist eine ganz wichtige Situation. Und jetzt haben ja im Prinzip die Ukraine oder hat die Ukraine diese Rechte gegeben an diese australische Gesellschaft. Und das ist mit Sicherheit von Kiew gemacht worden und bezieht sich auf die Ostukraine. Und das ist auch das, wo Herr Kiesewetter, und den halte ich auch für einen Kriegstreiber in diesem Bereich, der gesagt hat, wir müssen den Krieg bis nach Moskau durchziehen. Es ist unverschämt, dass ein solcher Mensch überhaupt noch weiter dort arbeiten kann und sich die CDU nicht pauschal von ihm distanziert, wenn man solche extremistischen Kräfte in seinen eigenen Reihen hat und hat sich verplappert und hat dann auch gesagt, ja, die Lithiumvorkommen, das ist auch letztendlich, worum es geht. Und da geht es auch darum, dass der Westen diese Lithiumvorkommen vereinnahmen will. Das ist einer der Gründe des Krieges. Da hat er sich verplappert.
Andreas, jetzt wollen wir noch mal zu dieser Thematik kommen, EU-Europäischer Rat, Unterschied. Orban fungiert als Präsident des Europäischen Rates, sagt aber, dass er das in diesem Zusammenhang nicht tut. Er fungiert auf jeden Fall nicht im Namen der Europäischen Union. Du hast gestern gesagt, dass die meisten Europäer den Unterschied gar nicht kennen. Du hältst ihn allerdings für elementar wichtig. Jetzt ist deine Zeit gekommen, wo du uns den Unterschied erklären kannst.
Ja, wir haben ja gestern drüber gesprochen, aber da waren ja nicht alle dabei, sondern nur wir beide am Küchentisch. Das fängt schon mit der Gründung des Europäischen Rates zusammen. Das ist ganz wichtig, was bereits im Dezember 1974 passierte. Zur damaligen Zeit, da waren die Politiker und Staatsführer ja noch eher an dem Wohl der eigenen Völker interessiert. Man wollte mit dem Europäischen Rat eine Gemeinschaft gründen, in der man sich austauschte auf Augenhöhe, um vor allem im Gespräch zu bleiben und somit auch unsinnige Kriege zu vermeiden, die ja sehr gern auch von außen inszeniert werden. Da hatte man ja Erfahrung. Und Frankreich spielte hier eine große führende Rolle. Und es begann ja schon Anfang der 1950er Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg, als man die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gründete. Und daraus kam dann irgendwann der Europäische Rat zustande. Aber das würde jetzt zu weit führen, hier einen kompletten Abriss zu geben.
Wann ist denn der Europäische Rat überhaupt gegründet worden? Es ging ja damals offenbar darum, dass eine Gruppierung geschaffen wird, die eine staatliche Souveränität im Fokus hatte und ein freundschaftliches Miteinander der einzelnen Staaten mit viel Respekt gegenüber deren unterschiedlichen Ausrichtungen.
Das ist entscheidend, die Souveränität der unterschiedlichen Ausrichtungen und das auch zu tolerieren. Genauso war es geplant. Nach einem politischen Gipfel in Kopenhagen damals im Dezember 1973, da wurde vom damaligen französischen Präsidenten, wir kennen ihn noch, unsere Generation, Valéry Giscard d'Estaing, ein Jahr später, also im Jahre 1974 im Dezember, da wurde dann der Europäische Rat ins Leben gerufen. Er wurde also als informelles Forum gewissermaßen für Gespräche zwischen den Staats- und Regierungschefs der eigenen europäischen Länder, der einzelnen, ins Leben gerufen. Also ist eigentlich eine wunderbare Einrichtung, weil da keine Übergriffigkeit auf andere Länder war, sondern der Respekt komplett vor den Eigeninteressen der nationalen Staaten.
Klingt zu schön, um wahr zu sein, hat mit heute wenig nur noch zu tun. Lass uns mal zur Gründung der Europäischen Union kommen, die ja grundsätzlich nicht mit dem Europäischen Rat, es sei noch mal wiederholt, verwechselt werden sollte. Du könntest uns jetzt mal erklären, warum die EU und der Europäische Rat, die arbeiten doch heute ganz fest zusammen.
Ja, ja, aus meiner Sicht hätte man die EU niemals gebraucht, wenn man das Wohl der Völker im Fokus gehabt hätte. Aber das hat man nun einmal nicht, wie wir ja heute auch genau wissen. Um die Macht der privaten Kapitalsammelbecken wie Banken, Pharma oder Rüstungsindustrie auch für Europa auszuweiten, da organisierten diese finanziellen Komplexe damals gewissermaßen einen neuen angeblichen Staatenbund. Und das war im Jahre 1993 in Maastricht. Und es gab aus Sicht der europäischen Völker eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, aus Sicht der Völker, der Menschen in der Europa, diese EU überhaupt zu gründen, außer dass man die privatisierte Konzernmacht noch stärker auf die einzelnen Regierungen dann ausbauen wollte.
Ich kann mich auch erinnern, es gab ja auch richtig viele warnende Stimmen damals, die inzwischen fast alle verstummt sind, nicht mehr gehört oder schon gestorben sind. Man kann ja sagen, es ist vergleichbar mit den USA schon seit über 100 Jahren, in dem die Konzerne und deren darüber thronenden selbsternannten Philanthropen, die eigentlich Misanthropen sind, direkt in die Politik eingreifen. Die einzelnen Bundesstaaten sind ja ebenfalls in ihren regionalen Einschränkungen durch das Weiße Haus und den Lenkern darüber eingeschränkt.
Ja, genau so ist es ja auch dann in Europa gekommen, das amerikanische Modell durch die EU. Man hat im Namen der EU quasi schwerste Fehlentscheidungen gegen Europa, gegen die Menschen dort getroffen. Denken wir allein an den Euro, der Europa in dramatische Entwicklung allein in der Ökonomie gebracht hatte. Das hätte das der alte EU oder der alte Europäische Rat niemals zugelassen. Denken wir mal an die wirtschaftliche Situation Griechenlands, als sie eine eigene Währung hatten, die Drachme. Das war einer der großen Textilproduzenten der Welt. Und gerade durch diese EU und durch deren Einfluss sind diese gesamten spezialisierten Bereiche in ihrer Unterschiedlichkeit regelrecht zerstört worden. Und das ist genau der Punkt, wo auch der Mittelstand dann kaputt gemacht wurde.
Das ist ja alles in der für uns ganz bewussten Zeit passiert. Ja. Ne? Wir kennen das ja auch noch anders, wenn man so als Kind oder Jugendlicher ins europäische Ausland, nach Italien oder nach Griechenland gefahren ist. Da herrschte ja eine ganz andere Energie, eine eigene Mentalität.
Ja, natürlich, selbst wenn man nach Österreich gefahren ist. Ich weiß, als Kind, als ich in der Schule war, dann bin ich dann mit meinen Eltern in den Sommerferien nach Österreich gefahren. Das war was ganz Besonderes zu meiner Kindheit, dass jemand ins Ausland gefahren ist. Und dann habe ich dann zur Schule mitbringen müssen von meiner Lehrerin, die hat mich darum gefragt, ein paar österreichische Währungen, also ein paar Schillinge in Münzform oder eben halt auch in Scheinen. Und die habe ich dann rumgehen lassen. Oh, und waren alle ganz begeistert. Fremdes Geld, das war ja was völlig Exotisches, eine ganz andere Welt. Und dieses Geld alleine spiegelt auch die Mentalität wider. Aber nicht nur das. Man kann durch Auf- und Abwertungen der verschiedenen Währungen, der Währungsgebiete, überall gleichmäßigen Wohlstand schaffen. Mit einer einheitlichen Währung wird der gleichmäßige Wohlstand eindeutig abgeschafft und umverteilt zu den Architekten dieser Währung.
Unsere Kinder und Enkelkinder kennen das nicht mehr. Auch dieses Gefühl, oh, ich fahre in ein fremdes Land. Weil wenn du heute nach Italien oder Frankreich fährst, dann findest du den Lidl und den Aldi auch ums Eck.
Ja, ja, und man fliegt mal eben nach Paris zum Frühstück und wieder zurück. Oder man kann mal eben, das war in meinem Berufsleben, man ist nach Italien geflogen, nach Neapel und war abends wieder zu Hause und hat da zwei Besprechungen gehabt. Das war ja damals die ganz weite Fremde. Da haben die Schifffahrtskapitäne oder irgendwelche Matrosen dann erzählt, abends ihren Enkeln vor 100 Jahren beispielsweise, dass sie dann mit dem Schiff bis nach Irland gefahren sind und alle waren ganz begeistert. Wow, so weit weg, das ist ja unsere Welt.
Meinst du, das kommt wieder so?
Das könnte durchaus der Fall werden, ja.
Ja, also wenn die jetzt so weiter baggern an dem Konstrukt, das die Menschheit sich bis jetzt erbaut hat, könnte es sein, wenn man sich so die Bestrebungen vom WEF und Co. ansieht?
Durchaus. Also wir sehen das schon ja momentan kommen. Aber ich denke, im Rahmen unserer neuen Welt, die vor uns liegt, und das ist die gute Botschaft, nämlich aus dieser Transformation oder aus dem jüngsten Gericht heraus. Und wer dabei sein wird bei diesem Aufbau der neuen Welt, das hängt ganz allein von ihm selbst ab, ob er richtig oder falsch in den Naturgesetzen steht. Und dann, glaube ich, wird es wieder eine neue Situation geben. Denken wir mal an die Grimms Märchen oder so etwas. Wenn man damals zum Beispiel, ich habe Freunde gehabt, die lebten in Hameln. Und da hat einer dann beispielsweise eine Dachdeckerausbildung gemacht. Und haben die sich darüber unterhalten, wie das vor 100 Jahren damals war. Dann sind die zum Beispiel nach Hannover gegangen. Das war in die Fremde gegangen. Da sind die dann gelaufen, gewandert mit so einem Stab und ihrem Beutel hinten dann über den Rücken, wo ihr Hab und Gut drin war. Und haben dann in der Fremde gearbeitet. Und diese Fremde war vielleicht gerade mal 80 Kilometer weiter. Aber zu Fuß ist das ja auch eine ganz schöne Strecke.
So, jetzt kommen wir wieder zurück hier, Andreas. Ja. Lass uns noch mal dieses Thema schnell zu Ende bringen. Also, der Europäische Rat und die EU arbeiten heute eng zusammen. Die EU schreibt sich auf die Fahne, dass mit deren Gründung die wirtschaftliche Zusammenarbeit in den europäischen Gemeinschaften durch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres ergänzt wird.
Genau so heißt es. Und damit outet man sich ja auch, wenn man die Architekten hinter der Gründung der Europäischen Union erkannt hat. Wir sehen heute ganz offen, dass hinter jedem EU-Parlamentarier eine ganze Batterie an Lobbyisten der Pharma-, Rüstungs- und auch Flüchtlingsindustrie stecken. Und dabei lasse ich mal die Investmentbanken und andere Heuschrecken noch weg, die ja unmittelbar sogar auf die Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union und somit auf die Nationalstaaten Einfluss nehmen, um ihren Profit also zu sichern. Das ist unfassbar.
Der Europäische Rat ist deiner Meinung nach also gewissermaßen annektiert worden von den Lobbyorganisationen, die für diesen Coup die Europäische Union praktisch forciert haben.
Also besser kann man es gar nicht zusammenfassen, als dass du das hier machst. Und auch wenn man davon ausgehen kann, dass der Europäische Rat natürlich bei der Gründung auch schon unterwandert war, klar.
Verschwörung, Verschwörung. Also jetzt bricht ja offenbar Viktor Orban aus diesem System dieser ganz gestrafften Zügel aus. Und offiziell heißt es, dass der Europäische Rat der EU gewissermaßen nur noch Ratschläge geben soll, wie man eine gemeinsame Politik in allen Fragen gestalten könnte. Und dabei spielt dann er eigentlich keine Rolle mehr bei der Umsetzung, sondern damit wäre er eine Art Ideengeber geworden, also kastriert worden, die Rechte beschnitten worden. Entscheiden soll dann, wie kann es anders sein, die Europäische Union. Aber meine Frage ist, wie kann es dann trotzdem sein, dass Viktor Orban als Präsident des Europäischen Rates jetzt in Sachen Friedensgesprächen unterwegs ist?
Ja, ich finde, das ist eine hochinteressante Geschichte, die sich da entwickelt, dass Herr Orban ja ein mutiger Mann. Es gibt ja nur noch wenige mutige Politiker, die sich überhaupt so etwas trauen. Und wir haben ja gerade gehört, dass die EU und ihre Lobbyisten ja schäumen vor Wut, weil Orban sich über diese eingeschliffenen Muster des zahnlosen Tigers hinweggesetzt hat und die Interessen der Völker plötzlich vertritt, nämlich der Menschen. Denn jeder, der für Frieden eintritt, aus meiner Sicht, vertritt die Interessen der Menschen. Orbán hat mit dem Europäischen Rat in wenigen Tagen mehr für den Frieden getan als die EU seit Beginn des Ukraine-Krieges im Jahre 2014. Und ich vermute, dass die Rüstungsindustrie kotzt, wenn sich jemand wieder auf das Wohl der Menschen besinnt, wie es jetzt Orbán offenbar auch tut. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nur hoffen, dass es zu den dringend notwendigen Friedensverhandlungen kommt und Orbán es schafft, den Europäischen Rat wieder zu einer ernstzunehmenden Organisation zurückzurekonstruieren. Zurück zu dem Ziel eines menschlichen Wohles und zurück zur nationalen Rechtsstaatlichkeit, womit allen Menschen dann auch gedient wäre, vor allem einer mittelständischen Unternehmenskultur, wo der Wettbewerb der Ideen und des Unternehmertums den Erfolg bringen und nicht die Konzerne ganze Regierungen quasi kaufen und damit wie Krebsgeschwüre immer größer werden und die Vielfalt zerstören. Vielfalt, kleine Unternehmen bedeutet Vielfalt, große Konzerne bedeutet Einfalt. Und die Vielfalt ist doch das, was die Linken wollen. Also vertrete ich hier ganz klar linke Position, ich will Vielfalt bei kleinen Unternehmen.
Also das heißt, Viktor Orbán könnte, wenn wir jetzt ganz konstruktiv und freudig nach vorne blicken wollen, er könnte dem Europäischen Rat neues Leben einhauchen, wie es damals Giscard d'Estaing einmal wirklich geplant hatte Mitte der 70er Jahre. Und ich wage zu träumen, vielleicht wird dann ein neuer Glanz über Europa kommen, wenn die Europäische Union in ihre Schranken gewiesen wird und der Europäische Rat sich aus diesen Fängen auch befreien kann.
Also ich denke, das ist zu hoffen. Eventuell macht Orbán hier gerade einen ersten großen Schritt für Europa. Ich fand es wirklich spannend, als vor ein paar Tagen der russische Außenminister Lavrov, der ja gerade mit am Tisch sitzt, während die miteinander gerade sprechen, und als Lavrov für die Europäer eine große Zukunft prognostizierte, wenn sie ebenfalls eine multipolare Ordnung als Alternative anerkennen würden, statt sich allein dem US-zentrischen Machtgefüge zu unterwerfen. Auch die USA hat ja ihre Souveränität an die privaten Lobbykonzerne verloren. Ich denke, wir brauchen wieder kleine staatliche Strukturen, die freundschaftlich zueinander stehen. Vor allem aber muss die Wirtschaft wieder den Menschen dienen und nicht die Menschen der Wirtschaft. Dann entsteht natürlich auch ein Frieden. Und aus dieser Basis lässt sich natürlich auch ein allgemeiner Wohlstand ableiten. Und wenn alle zufrieden sind, gibt es auch keine Kriege.
Also wenn wir uns deinen hoffnungsvollen Gedanken anschließen wollen, dann bekommt der ja auch noch Nahrung. Du hast gerade vom US-zentrischen Machtgefüge gesprochen. Und wenn wir uns angucken, wie sich das derzeit präsentiert, das haben wir bei dem Fernsehduell Trump-Biden gesehen. Und Herr Biden, der sich US-Präsident noch nennt, hat ja eine Darstellung abgeliefert, Andreas, dass auch engsten Vertrauten, da kommen wir gleich drauf, die Haare zu Berge stehen. Wenn das die Vertretung der westlichen Wertewelt ist, wo auch Deutschland und Europa mit dranhängt, dann gute Nacht, Marie.
Gut, wenn wir aber sehen, wie die Macht aufgeteilt ist, dann wissen wir, dass wir natürlich Präsidialmarionetten haben oder Kanzlermarionetten. Ich sage das mal so ein bisschen, aber ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern einfach nur, dass es von der Sache klarer wird. Das Machtgefüge in USA ist momentan erschüttert, weil nämlich die Repräsentationsmarionetten jetzt so daneben liegen. Und die eigentliche Macht formal juristisch liegt ja schon beim Präsidenten. Aber deshalb nimmt man ja auch Leute, die im Normalfall gar nicht so vielleicht in der Lage sind, die komplexen Zusammenhänge so zu durchblicken. Und bei Herrn Biden kann man das wohl schon feststellen. Deshalb hat man auch eine große Angst vor Herrn Trump, weil Trump könnte nämlich sagen, passt mal auf, Freunde, ich bin hier nämlich in der Macht und ich stelle mich gegen diejenigen, die mich steuern. Mit Geld ist Trump nicht so einfach zu kaufen, davon hat er selber genug. Das könnte sein, dass er tatsächlich die Interessen als Patriot seines Volkes im Sinne hat und versucht, für sein Land etwas zu tun. Und wenn jeder Präsident für sein eigenes Land etwas tut, dann ist auch in allen Völkern im Prinzip eine relativ gute Entwicklung zu erwarten. Das ist der Unterschied beispielsweise in Deutschland, wo ein das deutsche Volk aus politischer Sicht offenbar überhaupt nicht interessiert, man aber die Milliarden ins Ausland verpulvert und meint, man müsste ihnen sagen, wie die Welt zu laufen hat, damit es dann besser wird. Das ist ja genau der Unterschied. Wenn jeder an sich denkt, ist an jedem gedacht. Das soll nicht heißen, dass man keine Empathie haben soll für andere, denen es schlecht geht und dass man denen auch mal hilft. Aber man muss hier die Kirche im Dorf lassen.
Und damit sind wir, ich bin jetzt mal einen Artikel weitergegangen, sind wir in der aktuellen Situation im Weißen Haus. Wir haben ja nun schon hinreichend gesprochen über dieses Fernsehduell. Wir beide haben hier in diesem Podcast sehr häufig gesprochen über Aussetzer von Joe Biden, die immer offensichtlicher geworden sind. Und umso lustiger fand ich neulich die Überschrift einer ganz großen Tageszeitung, in der es hieß, so sinngemäß, hat Jill Biden, die Ehefrau von Joe Biden, hat sie die Öffentlichkeit getäuscht? Hat man ihn ferngehalten, damit keiner merkt, wie angeschlagen er ist? Und also das konnte man ja sogar von hier aus oder von euch aus alles sehen. Das dürfte eigentlich kein Geheimnis gewesen sein. Und jetzt gibt es hier eine Meldung, die kommt von der Bild. Und da heißt es, ein CNN-Experte hätte also jetzt ausgepackt über Joe Biden und er sagt, im Weißen Haus herrsche totale Panik. Denn man fragt sich jetzt, geht der? Bleibt der? Was ist mit USA? Was ist mit der Welt? Wie geht das Ganze weiter? Wird Joe Biden die US-Wahl am 5. November antreten können? Und spannenderweise hat sich ja Joe Biden auch geäußert, also vorgestern, und hat in einer Mail an sein Wahlkampfteam geschrieben, Leute, ich weiß, die letzten Tage waren hart, lasst mich also so klar und einfach wie möglich sagen, ich kandidiere. Das hat die Newsweek zitiert.
Ja, das hat schon alles ganz komische Züge jetzt angenommen. Es wirkt schon ein bisschen weird, wie man so schön sagt. Also ich glaube auch, diese Panik, die dort herrscht im Weißen Haus, bezieht sich vor allem auf seine ganzen Mitarbeiter, die natürlich ihren Job flöten sehen. Und wenn ich dann höre, man macht sich Sorgen um das Land und um die Welt, also beim besten Willen. Ich kenne keine Politiker, die das in führenden Positionen unter diesen Umständen überhaupt je gemacht haben. Also das ist schon lange her, glaube ich, sondern hier geht es tatsächlich darum, die eigenen Pfründe zu sichern. Und wenn wir jetzt sehen, dass Joe Biden jetzt so daneben gelegen hat und plötzlich man sagt, ja, sind wir betrogen worden, wieso hat das keiner gemerkt? Jeder hat es gewusst. Ich meine, man hat ihn gesehen, wie er irgendwelche Treppen hochgestolpert ist. Man hat gesehen, dass es schwierig war, dass er die Orientierung fand. Das kann doch nun wirklich jetzt nicht für alle ganz überraschend kommen. Es ist ja wirklich lächerlich und diese Doppelzüngigkeit, die dahinter steht, die kann einen wirklich nur verwundern.
Also der CNN-Kommentator, der heißt Van Jones, und der hat wohl selber unter Barack Obama und Joe Biden im Weißen Haus gearbeitet. Der hat das gesagt oder geäußert von der totalen Panik unter den Demokraten. Sie würden jetzt nach Wegen suchen, um Joe Biden zu ersetzen. Wörtlich, die Leute verteilen juristische Stellungnahmen untereinander. PDFs wirbeln durch WhatsApp, um die Möglichkeiten auszuloten, wie man Joe Biden ersetzen kann. Und es würde die Frage unter den Demokraten diskutiert, wie macht man es auf eine Weise, dass er sich respektiert fühlt? Wer sollte Kamala Harris Vizepräsidentin sein? Also wer sollte die sozusagen jetzt wählen? Und Van Jones sagt, die Gespräche im Fernsehen und die Gespräche abseits der Kamera seien völlig unterschiedlich. Stand der Dinge, es gibt im Moment eine riesige Diskussion, wie das passieren wird, aber nicht, ob überhaupt noch. Das scheint wohl schon klar zu sein. Trotzdem, heute am Freitag will sich Joe Biden einem großen Live-Interview beim Fernsehsender ABC stellen. Und sein Ziel, er möchte unter Beweis stellen, wie fit er ist, wie handlungsfähig und dass das dringend nötig sei, um jetzt Ruhe ins Weiße Haus zu bringen. Er hat ja jetzt auch in den letzten Tagen, Andreas, geäußert, Und es gibt auch viele, die ihn da unterstützen. Ja, es sei einfach für dieses Duell zu spät gewesen. Ja. Da könnte er diese ganze Aufmerksamkeit nicht mehr haben und könnte sich nicht mehr so konzentrieren. Das nächste Mal müsste man so ein Duell bis maximal 16 Uhr fertig haben.
Interessant. Ein Präsident, der einfordert nach dem Motto, meine Kernzeit ist zwischen 10 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags. Genau das war die Zeit. Also das ist ja ideal quasi für jeden, der USA angreifen will. Der muss nach 20 Uhr angreifen, dann sind die nicht mehr handlungsfähig, weil der Präsident dann eben Bubu macht. Das ist ja unfassbar. Ja, und ich glaube, wenn man ihnen dann den Teddy wegnimmt und er sagt, pass mal auf, mein Lieber, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, da sind gerade Bomben gefallen, dann ist er natürlich völlig überfordert. Und wenn er dann so reagiert wie in diesem Video, also ganz ehrlich jetzt, dann sieht es wirklich schlecht aus. Also es geht doch auch nicht jetzt nur darum, dieses respektvolle Umgehen, das ist ja alles schön und gut. Dieser respektvolle Umgang ist schon längst vertan. Man hätte ihn schon längst vorher ganz sauber herausziehen können mit irgendwelchen sauberen Möglichkeiten und hätte ihn ersetzen müssen, weil jeder wusste, wie er drauf war. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, also ist schon alles lächerlich.
Aber was du gesagt hast, dass es eigentlich darum geht, dass die, die am nächsten an ihm dran sind, um ihren Job bangen müssen, ja, wenn er weggeht und es deswegen verhindern, Andreas, das wäre ja die furchtbarste Erklärung für alles.
Das wäre eine Standarderklärung für alle Lagen, die man in der Politik kennt, nicht nur in USA.
Eieiei. Also die Bild sagt, so könnte der Biden-Rückzug laufen. Hier werden verschiedene Möglichkeiten genannt. Erstens kommt es beim Fernsehinterview mit ABC heute erneut zu geistigen Aussetzern oder scheitert Joe Biden bei seinen Auftritten am Wochenende, erklärt er seinen Verzicht sofort. Möglichkeit 2. Also hier zur Möglichkeit 1 wird noch erläutert, dass vom 9. bis 11. Juli, also in nächste Woche, in Washington der NATO-Gipfel ja stattfindet. Und ein US-Präsident, der seinen Verzicht erklärt hat, könnte natürlich und würde auch dieses Bündnis lähmen. Und kurz darauf, vom 15. bis 18. Juli, läuft der Nominierungsparteitag der Republikaner. Und das muss und wird natürlich die große Bühne für Donald Trump werden. Und Joe Biden kann kaum erlauben, dass die Demokraten gleichzeitig im Kandidatenchaos versinken.
Naja, also was ich hier schon mal komisch finde, ist dieser NATO-Gipfel. Also jeder, der Herrn Biden gesehen hat, der kann unmöglich durch Herrn Biden persönlich gerade strukturiert oder in der Form oder wie man militärische Strategien aufbaut, mit Sicherheit kann er da keine große Rolle gespielt haben, sondern das machen andere. Das geht ja nur um die Außenwirkung. Dieser Artikel ist aus meiner Sicht eigentlich nur so, um diese offizielle Nummer aufrecht zu erhalten, die natürlich mit der Realität nichts zu tun hat. Also der Artikel hat also wirklich keinen besonders hohen Wert für mich, aber er zeigt eben halt, wie das System funktioniert. Und unterm Strich gesehen geht es darum, dass die Macht, die NATO oder eben auch Pentagon und alles, was dahinter steht, mit Sicherheit nicht mehr von diesen Leuten aus dem Weißen Haus organisiert wird, die wir kennen. Das sind andere Leute.
Ja, jetzt wird Möglichkeit 2 hier genannt und eigentlich wäre das die einfachste Sache aus meiner Sicht. Joe Biden verzichtet kurz vor dem Nominierungsparteitag. Er sagt einfach, ich trete zurück. Die Demokraten wollen vom 19. bis 22. August in Chicago zusammenkommen und die Delegierten wären ja dann frei in ihrer Entscheidung für einen neuen Kandidaten. Man spricht davon, dass die aussichtsreichste Nachfolgerin Kamala Harris werden könnte. Die ist allerdings auch nicht sehr beliebt. Das heißt aussichtsreich. Man nennt immer wieder, wenn es darum geht, die könnte Donald Trump ein echtes Problem bereiten, Michelle Obama.
Naja gut, also ich denke mal, die Kamala Harris wird es auf gar keinen Fall sein, weil die unbeliebt ist und auch nicht gerade so sich mit Ruhm bekleckert hat mit all dem, was sie bisher so vorzuweisen hat. Eigentlich ist mir nicht ein einziger Satz von ihr bekannt, wo ich sagen würde, Mensch, da hat sie was gesagt, was so zumindest eine gewisse Nachhaltigkeit hat, sondern das ist so eine Art Überlebensvizepräsidentschaft. Und Frau Obama, Michelle, das könnte schon sein, dass man sie davon überzeugt. Ich bezweifle, dass sie das will, weil wir wissen natürlich auch, dass dann auch ihr Mann, Obama, natürlich dann wieder mit in den Fokus reingerät. Und ich glaube, der kann ganz froh sein, dass er da mit einem blauen Auge noch rausgekommen ist aus seiner Präsidentschaft, bevor viele Dinge hochgekocht wären im großen Stil, die sein Leben betreffen, seine Herkunft betreffen und vor allem auch seine eigene Bilanz als Präsident der Vereinigten Staaten. Denn die ist aus meiner Sicht verheerend, wie wir heute wissen.
Ja, jetzt gut, dass du in die Verschwörungsgedanken nicht weiter reingegangen bist, Andreas, was Herkunft und so weiter angeht. Nein. Das wollen wir hier auch ruhen lassen. Es gibt noch die Kandidatin, die wünscht sich das, Hillary Clinton. Ei, ei. Und die ist ja gerade Opfer geworden. Mhm. Nämlich es gibt diese russischen Prankster. Das sind zwei russische Investigativleute, die europäische oder auch amerikanische Politiker aufs Glatteis führen. Und das ist ganz am Anfang hier. Und Telefonstreiche machen. Und die haben einen Telefonstreich sich erlaubt mit Hillary Clinton, die ja eventuell sich auch noch ausrechnen würde, dass sie eventuell die Kandidatin als US-Präsidentin werden könnte. Und die haben jetzt also Hillary Clinton angerufen, das meldet der Antispiegel. In den westlichen Mainstream-Medien lesen wir herzlich wenig darüber. Und wie heißen die beiden? Wovan und Lexus. Und jetzt haben sie also wieder zugeschlagen, haben Hillary Clinton angegeben und haben sich ausgegeben als der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Und Frau Clinton hat das natürlich nicht gemerkt, dass sie aufs Glatteis geführt wird, und hat ganz offen ausgesprochen, dass sie auch findet, dass die Wiederwahl von Joe Biden vom Erfolg der Ukraine auf dem Schlachtfeld abhänge. Also genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Und die Ukraine solle eben nicht nur ihre derzeitigen Positionen beibehalten, sondern in die Offensive gehen, hat Frau Clinton geäußert. Und dann wörtlich werden natürlich viele Menschen in unserem Land alles tun, um Präsident Biden wiederzuwählen. Eine Demonstration der Widerstandsfähigkeit der Ukraine, so Frau Clinton, würde eine starke Botschaft an den Rest der Welt senden.
Ja, es ist unfassbar. Und daran erkennt man so ein bisschen auch den Geisteszustand von Frau Clinton, die bereit ist, im Prinzip Hauptsache ihre Partei, Hauptsache Herr Biden wird wieder Präsident. Er ist völlig egal, es noch ein paar Zehntausende von Menschenleben zu riskieren. Weil was spielt das für eine Rolle, wenn da die Leute sich gegenseitig abschlachten an den Fronten, wenn dafür eben halt der richtige Mann aus ihrer Sicht wieder Präsident wird und sie dann ihre Austern schlürft in der Zwischenzeit. Das sind eben halt wirklich diese Grundhaltungen, die sich da widerspiegeln, die erschreckend sind. Und ich glaube, das wissen immer mehr Menschen. Und aus diesem Grunde werden diese ganzen Salonpolitiker, die da so im Hintergrund stehen, die nirgendwo an der Front sind und auch keine teuren Inflationsraten für sich mit berücksichtigen müssen, sondern denen geht es immer gut, dass die jetzt langsam auch sich so offenbaren, dass das Volk auch sagt, Schluss. Bei der Massen mit diesem Gegenwind, der gemacht wurde gegen Donald Trump in ganz USA. Und dann, wenn man sieht, seinen großen Zuspruch, den er hat, daran sieht man, dass die Massenmedien auch ihre Wirkung verloren haben.
Das war ja beim letzten Wahlkampf vor 4 Jahren, als es um die Präsidentschaft ging, war das ja schon so, dass man Donald Trump vorgeworfen hat, den US-Wahlkampf beeinflusst zu haben durch russische Unterstützung, was sich im Nachhinein alles als Fake dann herausgestellt hat. Aber ist denn das jetzt nicht auch, was Frau Clinton da gemacht hat, Andreas, eine Art Versuch, den Wahlkampf zu beeinflussen?
Ja, natürlich. Das ist eine ganz klare Offenbarung. Sie will den Wahlausgang manipulieren, indem man notfalls einen Krieg eskalieren lässt, im Prinzip, der eigentlich schon nicht mehr zu gewinnen sein kann. Und es eigentlich ein Fehler war, ihn überhaupt begonnen zu haben. Aber hier spielt eben halt Moral und Ethik überhaupt keine Rolle mehr, sondern die reine Gier nach der Macht. Und das ist das Erschreckende.
Donald Trump hat sich übrigens sehr erstaunlich geäußert. In Deutsch meldet das der Report 24. Andreas, es gibt jetzt Stimmen, die sagen, das hat er deswegen gemacht, weil es in diesem Wahlkampf für die Demokraten ja auch den Robert F. Kennedy gibt, den Neffen von Bobby Kennedy. Und weil Robert F. Kennedy natürlich dafür bekannt ist, dass er gegen Big Pharma ist, dass er gegen die Spritzen ist, dass er eben auch wegen Autismus bei Kindern, welcher durch Impfschäden entstanden sein könnte, sich schon immer stark gemacht hat. Und jetzt hat Donald Trump in einer Rede Big Pharma auch attackiert und hat also unter anderem gesagt, das ist die Umwelteinflüsse und ganz bestimmte Medikamente seien verantwortlich für die Epidemie chronischer Krankheiten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wörtlich wird er zitiert: Jedes Jahr geben wir hunderte Milliarden Dollar aus, um diese chronischen Probleme zu behandeln, anstatt zu untersuchen, was sie überhaupt verursacht. Ich meine, mit Rückblick auf die Mikrobenimpfkampagnen kann man sich diese Frage natürlich auch stellen. Und so etwas könnte ja auch durchschimmern.
Ja, und das ist natürlich eine Frage, die hochgefährlich ist, wo er sich mit der Big Pharma wirklich anlegt. Wenn er sagt, was sind die Ursachen? Das ist ja das, woran nun die Big Pharma überhaupt nicht verdient, sondern sie verdient ja nur an den Wirkungen. Das ist ja das Entscheidende. Und diese gesamten Krankheiten, die man hat, die Pharmaindustrie hat niemals ein Interesse daran gehabt, Menschen gesund zu machen, auch nicht sterben zu lassen, sondern in einem Krankheitszustand zu lassen. Es geht nicht darum, den Menschen zu helfen, sondern sie medikamentös einzustellen. Und aus diesem Grunde braucht man diese Krankheiten. Und man hat nun überhaupt kein Interesse, die Umwelteinflüsse zu reduzieren. Man könnte ja zum Beispiel die Chemtrails reduzieren. Vielleicht würde man damit schon einige Krankheiten runter reduzieren. Man könnte zum Beispiel das Fastfood verändern. Man könnte die Ingredients zum Beispiel in den Nahrungsmitteln, könnte man eben halt ganz klar mal sauber durcharbeiten, welche Fehler man macht. Man könnte die Menschen dazu bringen, sich gesund zu verhalten, zum Beispiel durch Bewegung oder eben halt, indem sie keine Masken tragen, sondern durch einen Wald einfach mal joggen. Was auch immer. Das sind die entscheidenden Faktoren. Aber daran verdient keiner. Und das ist interessant. Das ist so logisch, was er sagt, aber natürlich auch hochgefährlich.
Ja, und das hat Trump geäußert bei einer Wiederwahlkampagnenveranstaltung. Da hat er noch mehr gesagt. Zum Beispiel, wörtlich wird er zitiert: Zu oft steht unser öffentliches Gesundheitswesen zu nah an Big Pharma. Ihr macht viel Geld, Big Pharma. Große Konzerne und andere Interessengruppen wollen nicht die schwierigen Fragen stellen, was mit der Gesundheit unserer Kinder passiert. Wenn Big Pharma amerikanische Patienten und Steuerzahler betrügt und Gewinne über Menschen stellt, müssen sie untersucht und zur Rechenschaft gezogen werden. Und er kündigte in diesem Zuge auch eine besondere Präsidialkommission unabhängiger Köpfe an, die nicht von Big Pharma wörtlich gekauft und bezahlt wurden. Diese Leute sollen dann von Donald Trump damit beauftragt werden, so stellt er sich das vor, zu untersuchen, was den jahrzehntelangen Anstieg chronischer Krankheiten verursacht. Und wörtlich wird er wieder zitiert: Ich verstehe Big Pharma, glaube ich, besser als jeder andere. Ich weiß, woher sie kommen. Und bezeichnet es als längst überfälliges Gespräch. Und zwar ein Gespräch, das amerikanische Familien verdienen. Ich meine, so langsam setzt sich ja überall durch, Andreas, die Vermutung, bei manchen die Erkenntnis, dass eben auch die letzten 4,5 Jahre seit der Mikrobenkrise sich das gesundheitliche Verhältnis der Menschen stark verändert hat.
Ja, natürlich. Wir merken, nach der Impfkampagne, die gelaufen ist und diese sogenannten Spike-Spritzen, das sind ja keine Impfungen, dann haben wir festgestellt, dass der Gesundheitszustand sich auf der gesamten Welt dramatisch verändert hat. Und das bei einer so großen angelegten Spritzaktion wie mit diesen mRNA-Stoffen, die man den Leuten reingegeben hat, das ist ziemlich eindeutig. Nun müsste man natürlich diese ganze Geschichte auch noch mal so in eine Form gießen, dass der wissenschaftliche Beweis erbracht wird. Aber daran hat man kein Interesse, obwohl ja alles dafür spricht. Das ist genau wie wenn man sagt, nach dem Motto, alles spricht dafür, dass Nord Stream 2 durch USA gesprengt wurde. Und es gibt eine Beweiskette, die dermaßen belastet ist, dass eigentlich kaum noch ein Ausweg anders überhaupt sein könnte. Aber man einfach behauptet, es war dann doch der Russe eventuell. Also das sind ja eben halt genau die Dinge, mit denen die Menschen für dumm verkauft werden. Also ich glaube ganz einfach nur, dass Herr Trump jetzt tatsächlich einen Weg einschlagen will, raus aus der WHO, das hat er ja schon mal gemacht, vielleicht eben halt auch raus aus der NATO, auch darüber wird ja offen spekuliert, vielleicht sogar raus aus der UNO. Das wäre nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, an dieser Stelle mit Donald Trump in einer sehr wichtigen Position weltweit, weil der ja einen unmittelbaren Einfluss auch hat mit USA auf ganz Europa zum Beispiel. Und wenn wir dann sehen, diesen endlich zu erwartenden Rechtsruck, den wir auch in Europa erwarten, dass die konservativen Werte, konservativ heißt bewährte Werte, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die auch wieder nach vorne kommen, dann besteht hier zumindest eine gewisse Chance einer Umkehr, dass der Aufschlag, der Aufprall nicht ganz so deftig wird, wie es jetzt aussieht noch.
Also nochmal, ich will mal den letzten Satz von Donald Trump hier zitieren aus dem Bericht von Report 24. Wir haben einen verblüffenden Anstieg von Autismus, Autoimmunerkrankungen, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit, schweren Allergien und Atemwegsproblemen. Es ist an der Zeit zu fragen, was hier vor sich geht. Ihr wisst, ihr Lieben, wir stellen diese Fragen hier schon lange. Wir haben auch bei den Kongressen immer wieder Menschen wie Dr. Ingfried Hober, Dr. Michael Nehls, mit dem ich gerade über Lithium gesprochen habe, das haben wir hier veröffentlicht, Professor Hockerts, Gunter Frank und so weiter, also unabhängige Mediziner und Ärzte. Und es ist wichtig, dass diese Fragen gestellt werden und auch in den Kontext gebracht werden mit den zurückliegenden 4,5 bis 5 Jahren, wo die Menschheit verändert wurde, unter anderem durch diese Spritzen. Und das kannst du nicht haben, Andreas. Ich habe hier gerade einen Artikel aufgemacht von der Tagesschau. Und da habe ich die Schnappatmung heute gehabt, als ich das gesehen habe. Die Überschrift lautet: Berufe im Klimawandel. Neue Herausforderungen für Hausärzte. Und dann geht es hier los mit den Berichten. Extreme Wetterwechsel und hohe Temperaturen machen vielen Menschen zu schaffen. Das merken auch Hausärzte. Patienten klagen häufiger über diffuse Beschwerden. Manche zeigen sogar Anzeichen einer Psychose. Und dann wird die Praxis einer Hausärztin vorgestellt, die viele Ideen hat, wie sie dem Patienten bei zunehmender Hitze Unterstützung gewähren kann. Dazu gehören zu ihren Unterstützungsmaßnahmen 26 Grad mithilfe der Klimaanlage. Und sie sagt, gerade bei den besonders Hitzeempfindlichen muss sie durch die steigenden Temperaturen besonders aufmerksam sein und die Medikamente stringent überprüfen. O-Ton dieser Ärztin, trotzdem wird die Steuerung gerade von diesen schwer herzkranken Patienten in der Hitzeperiode deutlich anspruchsvoller als bei moderaten Temperaturen. Und die Menschen kämen jetzt viel häufiger in die Praxis und mit der Hitze nehme ein diffuses Unwohlsein zu. Viele müssten weiterhin darauf hingewiesen werden, wie wichtig Abdunklung in der Wohnung und genügend regelmäßiges Trinken sein.
Ja, es ist wirklich unglaublich, dass hier schon wieder die Angsttrommel gedrückt wird ohne Ende, damit die Leute jetzt, wenn die nämlich so etwas hören und wenn man dann noch so ein bisschen auch veranlagt ist, dass man ganz schnell irgendetwas liest und das auf sich bezieht, dann spätestens dann entstehen jetzt schon die Symptome. Und wir haben keine überwarmen Sommer. Das ist doch einfach gar nicht wahr. Wenn wir uns die Zahlen, Daten, Fakten angucken, seit den gesamten Wetteraufzeichnungen haben wir eine ganz normale Wettersituation. Die ist überhaupt nicht verändert worden. Wir haben lediglich insgesamt Klimaveränderung. Das hängt mit Zwischenzeiten und Eiszeiten zusammen. All diese Faktoren, die man uns da erklärt, entsprechen einfach nicht der Wahrheit. Aber man kann Panik machen und ich glaube schon, dass viele Leute jetzt auch in einem Unwohlsein sind, weil sie nämlich dann beispielsweise gespeikt wurden und auch gerade diese gesamte Corona-Geschichte hinter sich haben und natürlich hochsensibilisiert sind. Also man macht die Menschen systematisch kaputt und wundert sich dann, dass sie alle kaputt sind und sagt mal oh, 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 oh. Und das baut man dann in eine aktuelle Geschichte ein, wie man sie gerade politisch wieder braucht. Es ist wirklich erbärmlich, wie sich eine Tagesschau im Prinzip dazu hinreißen lässt oder kaufen lässt, solche auch noch zwangsfinanzierten Organisationen, diese öffentlich-rechtlichen Sender dazu zu nutzen, die Menschen in diese Panik zu bringen. Man kann wirklich Schnappatmung kriegen.
Ja, also es muss ich auch sagen, es ist ohne Beispiel. Ich gehe noch mal ganz kurz in diesen Text hinein, was da so. Und man kann sich auch vorstellen, wenn die Tagesschau anfängt mit solchen Berichten, das werden mehr werden. Also das wird jetzt das Häufigen sein, gerade wenn es jetzt da mal wieder zwischendurch heiß werden sollte. Bei uns ist gerade relativ kühl, also wir haben 20 Grad hier durchschnittlich ungefähr und abends wird es richtig kalt, kann natürlich auch an dem Sprühregen da oben im Himmel liegen, der manchmal hier auch zu sehen ist. Auf jeden Fall heißt es hier bei der Tagesschau. Außerdem seien im vergangenen Sommer manche Menschen psychisch auffällig geworden. Da wird diese Ärztin wörtlich zitiert, die werden richtig psychotisch. Sie werden wahnhaft, haben selbstverletzendes und fremdaggressives Verhalten. Das war im vergangenen Jahr wirklich heftig. Und nicht nur die Patienten würden unter der Hitzeperiode leiden, auch die Mitarbeiter in der Praxis. Und deswegen bietet diese Ärztin jetzt eine sogenannte klimasensible Gesundheitsberatung an. Nachgefragt werde die bisher jedoch noch nicht. Dafür fehle noch das Bewusstsein. Genau. Und das wird ja dann hier hergestellt.
Ja, natürlich. Jetzt muss man erstmal Angst machen. Also wenn man den Leuten jetzt sagen würde, wir haben eine gute Situation. Das Wetter hat sich sehr, sehr ordentlich entwickelt. Bei weitem nicht so warm, wie wir es hatten. Und den Menschen geht es im Durchschnitt wesentlich besser. Dann könnten wir die Leute auch gesund sprechen. Weil nämlich dieser Effekt auf die Seele der Menschen, auf den Geist dieser Menschen, die dermaßen zerschlagen und zertrümmert wurden, dass man die auch wieder entsprechend aufbauen könnte. Man will sie aber nicht aufbauen. Die Tagesschau hat offenbar zum Ziel, diesen Terroranschlag gegen die Seelen der Menschen noch weiter mit Nachschießen im Prinzip zu vollbringen, also regelrecht zu zerstören. Und das ist eine solche eindeutige Geschichte, die wir hier sehen können, dass einem wirklich nur noch schlecht wird. Aber die Tagesschau ist sich offenbar für nichts mehr zu schade. Dramatisch.
Gut, da raus zu sein, das kann ich nur immer wieder sagen. Stattdessen bieten wir an, ihr Lieben, Montag, Mittwoch, Freitag die Abendgebete. Und da versuchen wir immer wieder darüber zu sprechen, wie der Einzelne in seine Kraft kommen kann, damit so etwas wie hier diese Propaganda an ihm abperlen, herunterlaufen kann, er sie mit einer wegwischenden Bewegung aus seinem Leben entfernen kann, weil er innerlich stabil ist. Und das ist das Wichtigste, was wir in dieser Zeit tun müssen, uns ganz konstruktiv, ganz förderlich, ganz optimistisch ausrichten, weil wir damit unsere seelische und unsere körperliche Gesundheit stärken. Und wir werden souveräner. Ja, ihr Lieben, und in Frankreich ist die Hölle los. Gibt es heute, ist der 5. Juli, am 7. Juli, also am Sonntag, gibt es dort Ja, die Wahlen, also da rechnen Sie, also die Parlamentswahlen gehen ja in die zweite Runde und Herr Macron, der ja leichtfertigerweise nach den Europawahlen gesagt hat, oh, da machen wir Neuwahlen, dann wollen wir mal sehen, ob wir wirklich so schlecht abschneiden. Tja, so hat es schon letztes Wochenende ausgesehen. Und da wird jetzt ordentlich mobilisiert, also Frankreich mobilisiert 30.000 Polizisten für dieses Wochenende aus Sorge vor Ausschreitungen. Man rechnet mit Chaos, man rechnet mit Straßenkämpfen, mit Plünderungen und so weiter. Und das ist jetzt keine Panikmache, sondern die kündigen das an und fürchten eben, dass es zu Ausschreitungen kommen kann. Damit verbunden, wer in Paris oder in größeren Städten ist, sollte sich vielleicht jetzt nicht allzu viel vornehmen, was man besichtigen könnte oder so. Denn wenn 30.000 Polizisten in ganz Frankreich eingesetzt werden, um eben Ausschreitungen zu verhindern, kann man sich vorstellen, was da blühen könnte. In Paris allein sollen es 5.000 Polizisten sein und es müsse insbesondere auf den Schutz von Personen und Gütern geachtet werden und die republikanische Ordnung gewährleistet werden. Das hat Innenminister Gérald Darmanin gesagt. Und in einem offiziellen Text des Innenministeriums, da wird eben darüber gesprochen, dass man versucht, die Ordnung, die öffentliche Ordnung zu erhalten. Also es scheint ja ein komplizierter Abend zu werden, dieser 7. Juli. Es heißt auch, dass die Anführer mehrerer linksextremer Gruppen ihre Anhänger aufgefordert hätten, sich schon nach dem ersten Wahlgang zurückzuhalten, keine Gewalttaten zu begehen. Denn es geht ja darum, dass RN, also das Rassemblement National, die rechtskonservative Partei von Marine Le Pen, eben als Sieger hervorgehen könnte.
Naja, man kann ja rein interpretieren, dass das Spiel soweit eben noch aufgeht, was man hatte. Man hat ja die Länder gespalten in rechts und links. Man hat sie gespalten in Migrationsbefürworter und Ablehner. Man hat beispielsweise die Kinder in Indoktrinierungsanstalten geschickt. Das waren früher mal die Schulen, die dann ein ganz anderes Selbstverständnis haben, als es die älteren Generationen hatten. Somit hat man auch die Spaltung zwischen Alt und Jung letztendlich noch in Gang gebracht. Und jetzt wundert man sich angeblich, dass es zu kriegerischen Unruhen kommt. Letztendlich gehört genau dieser chaotische Zustand zu dem großen Plan der Agenda, der über viele Jahrzehnte angelegt wird und jetzt immer mehr seine Früchte zeigt. Also spätestens, wenn wir wissen, dass schon vor 10 Jahren in Marseille die zweithäufigste Sprache, die dort gesprochen wurde, und Marseille ist die zweitgrößte Stadt nach Paris in Frankreich, und die zweithäufigste Sprache, die dort gesprochen wurde, schon vor 10 Jahren, war Französisch, die erste war Arabisch. Und wenn man dann eben halt weiß, dass dieser Vorgang noch weiter vorangeht, dann darf man sich nicht wundern, wenn diese gesamten vielen Spaltungen jetzt Früchte tragen. Also dieses echauffierte Sein, um Himmels Willen, wir machen uns große Sorgen, ist natürlich wirklich Theaterdonner.
Also solltet ihr einen Besuch im Louvre für Sonntag geplant haben, den könnt ihr absagen. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Es heißt hier, dass trotz der Warnungen aus der linken Szene die Polizei doch damit rechnet, dass die extreme Linke angesichts eines möglichen Wahlsieges von Marine Le Pen total eskalieren könnte. Es könnte aber auch sein, dass die Rechten den Sieg auf der Straße feiern könnten und da könnte einiges zusammenprallen. Vielleicht noch eine Zahl, also die Partei von Marine Le Pen, RN, die haben am letzten Sonntag ja einen historischen Wahlsieg errungen. Mit 29,2% sind sie auf dem ersten Platz gelandet. Da kam es ja schon zu großen Protesten und Ausschreitungen. Und ja, und für jetzt, für den kommenden Sonntag, haben die Linken, und zwar die linksextreme Gruppe Action Antifasciste Paris-Banlieue, Proteste in der Hauptstadt angekündigt und haben gesagt, ganz egal wie das Ergebnis ausfällt, müssen wir mehr denn je mit allen Mitteln eine Front bilden gegen die extreme Rechte und ihre Verbündeten.
Ja, und man kann jetzt auch schon erahnen, was Deutschland erwartet, wenn da im nächsten Jahr die neue große Wahl in Gang kommen wird und vorher die Landtagswahlen kommen. Und man kann also davon ausgehen, dass Deutschland auf jeden Fall in eine solche bürgerkriegsähnliche Situation reindriftet, wie es dort eben auch geplant wurde durch die Politik, durch Berlin, natürlich gesteuert dann durch den großen Bruder im Übersee, die wiederum auch gesteuert werden durch die beliebten Misanthropen, wie wir sie jetzt immer nennen werden. Und das sind die großen Zusammenhänge, die wir gerade leben. Und wenn man es nicht schafft, dass man durch einen offiziellen Kriegseintritt europäischer Staaten die Wahlen verhindert, das ist ja die nächste Situation. Es kann auch sein, dass man sagt, in Deutschland zum Beispiel, bei dem, was jetzt in Paris vor uns liegt, in 2, 3 Wochen wissen wir, was dann hinter uns liegt, dass man sagt, die Gefahr, der setzen wir uns nicht aus. Wir sorgen lieber dafür, dass wir eben den Kriegszustand erreichen, denn dann wären die Wahlen nicht mehr möglich nach dem Grundgesetz. Auch damit müssen wir rechnen.
Ach, mit was wir alles rechnen müssen, Andreas. Wir müssen auch damit rechnen, dass der deutsche Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir Steuererhöhungen plant auf Fleisch. Und zwar wirklich um 43%. Und er hat sich dann damit nicht gerade beliebt gemacht. Das meldet das Portal News. Indem er sagte, wenn er Fleisch um 43% verteuern will, dass die Bürger das kaum merken. Das merken sie kaum, hat er wörtlich gesagt. Während ja die Menschen jetzt schon jeden Euro zweimal umdrehen, wenn sie einkaufen gehen. Und ausgerechnet in einer solchen politischen Gemengelage fordert dieser gute Mann, Herr Özdemir, im Interview mit der Welt eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch, um das Tierwohl zu steigern, das ist seine Erklärung, und den dafür nötigen Umbau der Ställe zu finanzieren. Andreas, die Mehrwertsteuer auf Fleisch liegt derzeit bei 7%.
Naja, klar. Und sie würde dann erhöht werden ja auf 10%. Und das sind ja die Erhöhungen um 43%. Es geht ja nicht um einen Steuersatz, der auf 43% erhöht wird, sondern um eine Erhöhung um 43%. Das haben viele Leute noch nicht so richtig verstanden. Ich denke, damals, als die Mehrwertsteuer von 16% auf 19% stieg, haben die meisten gedacht, das ist 3% mehr. Nein, das sind 3 Prozentpunkte. Aber die 3 Prozentpunkte, das sind fast 19%, um die die Steuer gestiegen ist. Und das merkt der normale Haushalt sehr wohl, dass das der Herr Özdemir nicht merkt bei seinem guten Salär, was er sich natürlich redlich verdient bei seiner hohen Qualität und Kompetenz. Das ist klar. Also das ist logisch, dass er das nicht merkt. Aber der normale Bürger, der arbeiten muss für sein Geld oder eben halt irgendwie durchkommen muss, für den wird es schwer. Die alleinerziehende Mutter oder die vielen wichtigen Berufe, die wir haben, wie Altenpflege und so weiter, die sich nicht einmal eine Wohnung leisten können in dem Gebiet, in dem sie arbeiten. Und das sind diese dramatischen Verwerfungen, wenn da auf der anderen Seite so mit dem Geld rumgeschachert wird. Und dann heißt es mal eben, ach, das merken die ja gar nicht.
Ja, und er hat ja so eine bestimmte Art, wo man ganz leicht in die Empörungsbereitschaft geraten kann. Also er wird hier wörtlich zitiert. Von den 7% auf 9% oder 10%, ich finde, das merken sie kaum. Aber das Geld, das wir da einnehmen, wenn ich das reinvestiere in die Ställe, dann haben sie einen Vorteil als Verbraucher.
Ja, wunderbar. Vor allem ist es auch so, dass das Geld in die Ställe geht. Wenn wir eins wissen, wenn der Staat Geld bekommt, und wir wissen ja, mit welcher Methode der Staat seine Haushaltspolitik betreibt. Wir haben gerade vorhin noch darüber gesprochen, dass jetzt zum Beispiel der Haushalt ja eigentlich sowieso verfassungswidrig schon wieder ist, der gerade läuft, und man sich jetzt da irgendwie versucht, mit Tricksen durch die Welt zu schieben, indem man jetzt gigantische Panzer, gigantische Waffenarsenale jetzt bestellt, obwohl die Finanzierung überhaupt nicht geregelt ist. Aber diese Waffen werden auch erst geliefert in mehreren Jahren. Und dann braucht man auch die Schuldenbremse nicht reißen, weil die nachfolgenden Regierungen nach einem, das könnte dann zum Beispiel eine AfD oder Bündnis Sahra-Wagenknecht-Regierung sein, die müssen sich dann mit diesen festen Verträgen mit der Rüstungsindustrie herumschlagen, weil die dann nämlich die Hunderte von Panzer liefern, die dann bezahlt werden müssen. Man bestellt also jetzt schon die Waffen, obwohl niemand weiß, wie sie bezahlt werden sollen. Und man nimmt sie einfach nicht mit in den Haushalt rein. Mit diesen Methoden wird gearbeitet. Ehrlich gesagt, es ist kriminell.
Wir werden am Montag auch darüber im Einzelnen noch sprechen, wie da hin und her geschoben wird mit der Kohle, die unsere Kinder und Enkelkinder bezahlen werden müssen. Und was mir aber bei diesem Zitat von Özdemir, sind mir zwei Sachen aufgefallen, Andreas. Das Geld, das wir da einnehmen, wenn ich das reinvestiere in die Stelle, dieses Ich, es ist ja eine Art Machtwahn, dass er sich in dieser Position wähnt.
Das ist der Sozialismus. Man erkennt eben halt nicht, und das erkennt ja nicht einmal der Bundeswirtschaftsminister Habeck, wenn er sagt, wir haben bezahlt, ich habe finanziert und so weiter. Also Herr Habeck hat überhaupt kein eigenes Geld. Herr Özdemir hat überhaupt kein eigenes Geld. Selbst sein Gehalt, was er bekommt, sind Gelder, die die Bürger für ihn erbringen, dessen Diener er ist. Ist Staatsdiener. Er sich aber als Staatsdiener nun aufschwingt zum Staatsherrn, zum Feudalherrn und sagt, ich saniere eure Stelle. Darin erkennt man das Fehldenken dieser Menschen, wie weit sie abgedriftet sind in ihrer Blase, unanständig.
Ja, und es ist noch immer nicht alles, worüber man sich empören kann. Erstmal auch die Aussage, es sei noch mal wiederholt, dass die Menschen seiner Ansicht nach das kaum merken. Also jede Mutter, die knapp bei Kasse ist und für die Kinder einkaufen geht, die merkt jeden Cent, wenn etwas teurer wird und wenn sie weniger kaufen muss, weil das Geld nicht mehr reicht. Aber auch die älteren Menschen, aber auch alle anderen, die jetzt durch alle Maßnahmen der letzten Jahre in Schwierigkeiten geraten sind. Also es ist schon eine Hybris, sich so aufzuschwingen. Aber dann, Andreas, dann hat der Moderator ihn gefragt, ja, ob jetzt die Mehrwertsteuer nun um 9% oder um 10% erhöht werden solle. Und darauf antwortet Herr Özdemir, ich bin nicht Finanzminister, das müssen die ja rechnen, wie viel wir brauchen, um die Stelle umzubauen.
Ja, natürlich, das ist eben halt die Absurdität. Also wir sehen, dass hier eine völlig überforderte Kaste von Ideologen da ist, die dann letztendlich irgendwie etwas rausposaunen und bei der kleinsten Nachfrage einknicken. Das erinnert mich an Frau Esken, wenn sie dann gefragt wird in einer Landsendung, Herr Scholz hat gesagt, wir müssen so und so viele Ausländer, die jetzt in irgendeiner Form nicht mehr hier sein dürfen, weil sie illegal eingewandert sind und auch schon ausreisepflichtig sind. Und dann fragt denn Lanz, wie viele sind denn jetzt ausgewiesen worden? Und dann sagt, belästigen Sie mich nicht mit solchen unterkomplexen Fragen. Unterkomplex, der neue Begriff für mich, geht bei mir in die Geschichte ein, in meine persönliche. Den Begriff Unterkomplex kannte ich nämlich noch gar nicht, aber es ist hochinteressant. Und genau auf diesem Level bewegt sich offenbar die gesamte Riege dort, die auf Kosten der Leistungsträger, der Steuerzahler, das sind die Leistungsträger, das sind die einzigen, die Mehrwert bringen. Und diesen Mehrwert, der gebracht wird, den führen sie zu größten Teil an diese Mehrwertvergeuder. Das sind nämlich genau die Leute, die das Geld nämlich wieder ausgeben. Und für mich ist es so, dass Steuerverschwendung genauso geahndet werden müsste wie Steuervermeidung, also im Prinzip durch Steuerhinterziehung, jetzt habe ich es. Also Steuerhinterziehung und Steuerverschwendung sind für mich identische Straftatbestände, die sich aber im Gesetz nicht wiederfinden.
Wir stimmen mit dir überein, lieber Andreas. Und damit sind wir völlig am Ende heute. Ihr habt gemerkt, heute war wieder ein bisschen Empörungsbereitschaft dabei, ein bisschen Schnappatmung. Viele interessante Themen hätten wir auch noch gehabt, aber das müssen wir dann wieder zum Teil in den Montag schieben. Zum Teil werden wir oder wir werden am Montag auch über das neue Modell der Vogelgrippe sprechen, was man da eventuell im Schilde führt. Aber wir haben ja schon solche Hürden genommen. Puh, was soll's, sprach Herr Scholz.
So ist es. Also wir werden jetzt erstmal einen Kaffee trinken, den haben wir uns auch verdient, und euch ein schönes Wochenende. Und gleich hört ihr die Kaffeemaschine. Ich drücke nämlich auf den Knopf.
Pfeifst du auch schon wieder?
Ich pfeife auch schon wieder und kann dabei noch sprechen nebenbei.
Das finde ich sowas von super. Ihr Lieben, wir hören uns zum Abendgebet, wenn ihr möchtet. Ciao.